SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Morgen erscheint der neue Seetaler. Der letzte Satz heißt sein neuer Roman, ein schmaler Band, in dem er von der letzten Reise des Komponisten Gustav Mahler erzählt. Der Roman wird garantiert wieder ein Bestseller. Unser Rezensent aber hat den Roman kritisch gelesen. Außerdem besprechen wir die Cowboy-Gräber von Roberto Bolaño, drei Erzählungen aus dem Nachlass des großen chilenischen Autors, die auch unser Buch der Woche sind. Und wir sprechen mit dem Linguisten Henning Lubin über den Wandel in der deutschen Sprache und wie man so eine lebendige Sprache in ein Museum bringt. 2027 soll das Forum Deutsche Sprache in Mannheim eröffnet werden. Dies und noch viel mehr in der kommenden Stunde. Die Musik dazu macht das Böblinger Dirk Blümlein-Terzett. Auf allen sieben Meeren heißt das Album. Der Bestseller Das Feld ist kaum abverkauft, da kommt auch schon ein neuer Roman von Robert Seethaler heraus. Ein schmaler allerdings. Der letzte Satz heißt er und er erzählt von dem Komponisten Gustav Mahler auf seiner letzten Schiffspassage im Frühjahr 1911. Wer sich eingehend damit Mahler beschäftigt, liest früher oder später auch das große Mahlerbuch von Theodor Adorno. Lange Sätze, eingehende Musikanalyse. Keine biografischen Anekdoten. Also genau das Gegenteil von Robert Seethalers neuem Roman, findet der Kritiker Jörg Magenau.
April 1911. Robert Seethalers neuer Roman, Der letzte Satz, spielt an einem einzigen Vormittag auf dem Sonnendeck des Ozeandampfers Amerika. Der Komponist Gustav Mahler reist per Schiff nach Europa zurück, begleitet von seiner Frau Alma und der kleinen Tochter Anna, die unter Deck auf ihn warten. In New York hat er ein letztes Konzert dirigiert. Er ist schwer herzkrank und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Eingehüllt in wärmende Decken blickt er übers Meer und erinnert sich. An die Zeit in Wien, als er das Direktorenzimmer der Oper bezog, an das Landhaus in Toblach, wo er in seiner Komponistenhütte arbeitete, an Reisen nach St. Petersburg, Berlin oder nach Paris. Vor allem aber denkt er über Vergänglichkeit und die Flüchtigkeit des Ruhmes nach, wenn er, der zum Katholizismus konvertierte Jude, der immer um Anerkennung und Zugehörigkeit kämpfen musste, noch einmal in der triumphalen Uraufführung seiner 8. Sinfonie schwelgt. Doch leider findet Seethaler für Mahlers Musik keine Sprache.
Man kann über Musik nicht reden. Es gibt keine Sprache dafür. Sobald Musik sich beschreiben lässt, ist sie schlecht.
Stimmt das? Robert Seethaler liebt Sätze wie diesen. Sätze, die kurz und bündig sind und die wie eine unumstößliche Wahrheit klingen. Lauter letzte Sätze sozusagen. Wer aber einen Roman über einen großen Komponisten schreibt, sollte der nicht dazu in der Lage sein, etwas über dessen Musik zu sagen? Seethaler versucht es. Das klingt dann zum Beispiel so.
Arbeiten hieß überarbeiten. Der Schöpfergeist, von dem an der Oper und in Wiener Künstlerkreisen andauernd die Rede war, stellte sich meist bloß als Einflüsterer falscher Vorstellungen und irriger Ideen heraus. Er verließ sich lieber auf sein Gehör und noch mehr auf seinen Fleiß. Man musste den Dingen zuhören und sich dann auf seinen Hintern setzen und arbeiten. Das war das ganze Geheimnis.
Ein Künstlerroman ist vor allem ein Roman über die Entstehung von Kunst. Daran ist er zu messen. Mahler erscheint in diesem Buch aber viel stärker als Dirigent denn als Komponist. Das liegt daran, dass Dirigieren sichtbar und beschreibbar ist, der schöpferische Prozess des Erschaffens und Schreibens aber nicht. Also erfahren wir, dass Mahler ein wahrer Springteufel am Dirigentenpult gewesen ist, der sich erst allmählich zum Minimalismus sparsam angedeuteter Bewegungen vorarbeitete. Was seine Musik und seine Interpretationen aber auszeichnete, das bleibt bei Seethaler im Dunkeln. Ein bewährtes Bestsellerprinzip besteht darin, ein Genie zur Hauptfigur zu machen, um es von der Höhe der Genialität in die Niederungen des Lebens und Arbeitens plumpsen zu lassen. So, auf Augenhöhe platziert, wird das Große menschlich und nahbar. So hat es Daniel Kehlmann mit Humboldt und Gauss in der Vermessung der Welt gemacht und so hat es auch Robert Seethaler selbst in seinem Erfolgsroman Der Trafikant gehalten, in dem er Sigmund Freud auftreten ließ, ihn aber aus der Perspektive des 17-jährigen Helden beschrieb, der von Psychoanalyse und Traumdeutung keine Ahnung hat. Unübersehbar wird dieses Bestsellerprinzip des vermenschlichten Genies bei Mahlers Begegnung mit Rodin in dessen Pariser Atelier, wobei Seethaler Mahlers schlechte Laune und Rodins zum Jähzorn neigenden Autismus hervorhebt.
Sie gingen ins Atelier und Rodin begann mit der Arbeit, die darin bestand, kleine Lehmkugeln, die er zwischen den Fingern knetete, auf das Modell aufzutragen und auszuformen. Seine Hände bewegten sich dabei wie eigenständige Lebewesen. Rodin schien sich nicht wirklich für sie zu interessieren. Während die Finger ein Ohr, die Stirn, einen Nasenflügel formten, gleich darauf alles wieder zerstörten und verwüsteten, nur um in derselben Bewegung wieder von vorne zu beginnen, sah er zum Fenster hinaus und schien die Wolken über den Bäumen zu betrachten. Manchmal hatte er die Augen geschlossen. Für Mahler, der auf einem Hocker saß und sich nicht bewegen durfte, waren diese unbeobachteten Augenblicke noch die erträglichsten. Er nutzte sie, um bei Kräften zu bleiben, indem er kurz in sich zusammensackte, sich im nächsten Moment wieder aufrichtete und die Muskeln in seinem Rücken anspannte, bis sie zitterten.
All dies, was da als gediegene, auktoriale Erzählung abschnurrt, sind jedoch Erinnerungen Gustav Mahlers auf dem Schiff. Sie werden zumeist mit Wendungen wie »dachte Mahler« oder »erinnerte Mahler sich« eingeleitet. Das ist literarisch ziemlich armselig, weil die Erinnerungen nie als die ungeordnet herumwirbelnden Schwebeteilchen gezeigt werden, als die sie Mahler, respektive Seethaler, an einer Stelle so treffend bezeichnet. Könnte Mahler Sätze denken wie »Mahler mochte den Wind«? Würde er daran denken, an welche Trivialität er 3 Jahre zuvor in einer bestimmten Situation gedacht hat? Die Gegenwart, der Vormittag auf dem Schiff, dient als Ausgangspunkt, um von da aus den Reigen der Erinnerungen aufzufächern. Um diesen Ausgangspunkt zu beleben, kommt ein Schiffsjunge mit einer Kanne Tee und beginnt ein Gespräch mit Mahler, von dem er nur weiß, dass es sich um eine Berühmtheit handelt. Das verweist auf ein anderes Problem. So kurz und knapp dieses Malerbüchlein auch ist, steckt es voller Details, die allenfalls dazu dienen, Atmosphäre zu erzeugen, die aber weder für die Handlung noch für die Kontur des Komponisten und seiner Kunst von Bedeutung sind. Auch das gehört zum Geschäft der Bestsellerproduktion. Gleich auf der ersten Seite, als Mahler über das Meer blickt und den Tang bemerkt, sagt der Kapitän, dass der Tang nichts zu bedeuten habe. Es ist, als wolle Seethaler damit das eigene Schreibverfahren deutlich machen. Was er aufzählt, ist sinnlich erfahrbar, es riecht und schmeckt, hat aber nichts zu bedeuten. Es wirft jedoch die Frage auf, warum Seethaler die Geschichte eigentlich erzählt und was ihn daran interessiert. Sind es vielleicht die Gedanken über Zeit und Vergänglichkeit, die den Komponisten angesichts des bevorstehenden Todes überkommen? Er hat ein gewaltiges Werk geschaffen, doch seine Liebe zu Alma ist gescheitert. Sie verlässt ihn nur deshalb nicht, weil er krank und pflegebedürftig ist. Was nützt ihm also die Kunst angesichts seiner Einsamkeit?
Glauben war in Wahrheit Wissen. Heute wusste er nichts mehr. Das Einzige, worauf er sich in gewisser Weise immer verlassen konnte, war sein Körper, beziehungsweise dessen Zerfall. Im Inneren seines Körpers fand die Wirklichkeit statt. Er hätte es aufschreiben sollen, er hätte die Harmonien seines Körpers komponieren sollen und noch viel mehr die Disharmonien.
Aber hat Mahler nicht genau das getan? Ist seine Musik denn nicht voller Schmerz und zerreißender Disharmonien? Dass man davon in diesem Roman so wenig spürt, hat mit Seethalers Sprache zu tun, mit der Selbstsicherheit seines Erzählens und der Bruchlosigkeit, in der die Erinnerungen ablaufen. Wenn Seethaler in der ihm eigenen Schlichtheit schreibt,
»Die ersten Gedanken sind einfach, die letzten sind es auch. Nur dazwischen verliert sich alles.«
Dann möchte man von diesem Verlust, der das Leben ausmacht, und von den Disharmonien des Körpers doch gerne ein bisschen mehr im Text wiederfinden. Jede einzelne Sinfonie von Gustav Mahler enthält mehr davon als diese novellenhafte biografische Skizze, die die große Fähigkeit der Literatur, mit der Sprache ins Innere des Bewusstseins vorzudringen, nicht zu nutzen weiß. So bleiben für den letzten Satz ein paar eher sentimentale Bilder aus einem liebevoll gestalteten Gustav Mahler Album.
Jörg Margenau besprach Der letzte Satz, den neuen Roman von Robert Seethaler. Er erscheint morgen im Verlag Hansa Berlin. Ein Hörbuch zum Roman ist bereits vor einigen Tagen erschienen, und zwar im Hörbuchverlag Tachles. Wense heißt der Debütroman von Christian Schultheiß ganz knapp. Manch einer mag sofort wissen, dass damit Hans-Jürgen von der Wense gemeint ist. Viele aber werden nicht sofort drauf kommen, denn große Berühmtheit erlangte der Autor nicht. Als er 1966 in Göttingen starb, fand man in seiner Wohnung über 300 vollgestopfte Mappen mit insgesamt 30.000 dicht beschriebenen Manuskriptseiten. Essays und Übersetzungen aus sage und schreibe 16 verschiedenen, teils exotischen Sprachen. Außerdem geologische Beschreibungen, Landschaftskarten und Noten. Wer war dieser Hans-Jürgen von der Wense? Und wie erzählt nun der junge Autor Christian Schultheiß von ihm? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Bernd Künzig, der zu mir ins Studio gekommen ist. Guten Tag, Herr Künzig.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, Hans-Jürgen von der Wense war ein Universalgelehrter, sicherlich ein obsessiver Charakter, hochsensibel, sehr intelligent. Stellen Sie uns diesen Hans-Jürgen von der Wense doch einmal vor.
Den Universalgelehrten, das kann man vielleicht so sagen, weil er sich mit unglaublich vielen Dingen beschäftigt hat. Aber eigentlich ist das eine bestimmte Art von Künstlertyp. Und Sie haben natürlich recht, dass der nicht so wahnsinnig bekannt geworden ist. Aber Hans-Jürgen von der Wense war eben tatsächlich vieles. Er war ursprünglich erstaunlicherweise Komponist. Das spielt in diesem Roman nur am Rande eine Rolle. Er war Übersetzer aus toten Sprachen, alten, sehr, sehr alten Sprachen. Er war aber auch ein Observierer des Himmels, hat sich mit Astrologie, Astronomie beschäftigt, hat sich mit diversen Weltmythen auseinandergesetzt und er war vor allen Dingen ein leidenschaftlicher Landschaftsgeher. Und dieses Begehen von Landschaften hat dann wiederum zu Texten, zu Beschreibungen, zu Notizen geführt. Im Prinzip kann man das sagen, das ist ein obsessiver Ekstatiker, der alles, was er gemacht hat, ekstatisch gemacht hat. Aber eigentlich, naja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, er hat nie was fertig gemacht, aber er entzieht sich. Und er entzieht sich vor allen Dingen, das kann man wahrscheinlich schon sagen, dem öffentlichen Kunst- oder Kulturleben. Das ist eine Strategie von ihm gewesen.
Christian Schultheiß versucht nun aber Gott sei Dank nicht, eine vollumfängliche und vollchronologische Biografie von Hans-Jürgen von der Wense vorzulegen, sondern er konzentriert sich vielmehr auf ein bestimmtes Jahr, 1943. Da war Hans-Jürgen von der Wense 49 Jahre alt. Bis dahin hat er vor allem viel geschrieben, er ist viel spazieren gegangen und er hat sehr oft den Wohnsitz gewechselt, sodass auch die Nazis ihn kaum zu fassen gekriegt haben. Jetzt aber ist er zum Kriegsersatzdienst verpflichtet und arbeitet in einer Fabrik für Radiosonden. Da wurde der freie Vogel Wense also eingesperrt. Hat Christian Schultheiß dieses Jahr klug gewählt?
Ja, wobei ich aber sagen würde, da greift der Schultheiß vielleicht auch ein bisschen ein literarisches Genre auf, nämlich das des Schelmenromans. Der ist nämlich auch ein bisschen schelmisch, weil er wird da zwar einberufen, er geht in diese Fabrik, er macht alles diese Messungen, aber gleichzeitig entzieht er sich dem auch ein bisschen und man weiß nicht immer so genau, hat er jetzt ein bisschen auch eine Narrenkappe auf, benimmt er sich auch ein bisschen närrisch? Und das ist natürlich eben schon ein Stück weit diese Tradition des Schelmenromans, dass er sich da durchwurstelt. Also er ist nicht gezwungen und er liefert sich dem auch nicht aus, aber er hat eben diese Strategie. Und gleichzeitig macht er natürlich das, was er eigentlich machen will. Eben das Wandern, das Übersetzen und die Astrologie, den Himmel beobachten. Das sind Dinge, bei denen ihn Christian Schultheiß in diesem Roman auch schildert.
Können wir Christian Schultheiß diesen Wense denn wirklich glauben? Hat er gut recherchiert oder pinselt er diese Figur doch ein bisschen arg frei aus, indem er sie zum Beispiel zum Schelmen macht?
Nein, nein, der eigentliche Witz ist ja daran, wenn man diese Biografie von Hans-Jürgen von der Wense mal liest, er hat auch eine frühe Autobiografie geschrieben, dann kann man das eigentlich schier nicht glauben, dass es eine solche Figur überhaupt gegeben hat. Aber tatsächlich hätte ihn im Prinzip auch Christian Schultheiß erfinden können, aber er hat ihn eben nicht erfunden. Ich würde auch nicht sagen, er pinselt ihn sich da zusammen. Aber der Roman ist ja jetzt auch nicht besonders umfangreich, das ist ein schmaler Text. Und das macht er eigentlich, finde ich, schon sehr geschickt, wie er diese biografischen Momente von Hans-Jürgen von der Wense in diesen Roman einbaut.
Ich finde auch sehr geschickt, dass er sehr wichtige Figuren und wichtige Themen aus dem Leben von Hans-Jürgen von der Wense einarbeitet, auch auf eine relativ leichte Art. Also da ist zum einen die Beziehung zur Mutter, die auftaucht, seine Homosexualität, es wird an frühere Lieben erinnert. Es gibt auch eine gewisse Faszination für einen französischen Kollegen in der Fabrik. Außerdem die Beziehung zu der Hedy, die ihm 222 Mark 22 über 20 Jahre überweist, jeden Monat. Wichtig ist auch natürlich die Zeit. Kassel wird bombardiert. All das findet in diesem Roman statt, aber auf eine sehr leichte Weise. Der Roman ist nicht vollgestopft.
Nein, ich finde ihn nicht vollgestopft. Also er hat auch eine bestimmte Art von Stilistik. Ich würde das mal sagen, das ist eine lichte Schreibweise, die er da verwendet. Er hat aber natürlich auch eben diese schönen Landschaftsbilder da drin. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Moment in diesem Roman. Sie haben das jetzt schon erwähnt, es geht da um das zerbombte Kassel. Und wir können uns das vorstellen, wenn wir heute nach Kassel gehen, was da alles kaputt gemacht worden ist. Es wird natürlich auch beschrieben, dass der Hans-Jürgen von der Wense zum Beispiel auch so eine Obsession hatte mit diesen alten Häusern, die für ihn eben mythisch aufgeladen sind. Überhaupt diese ganze Landschaft, in der das spielt, also dieses Nordhessen, Oberhessen, das ist für ihn alles eine mythisch aufgeladene Landschaft und das geht bis ins Vulkanische hinein. Und das sind eben diese geologischen Formationen, die er erforschen will, die sozusagen die Grundlage bilden für Menschheitsmythen, die dann übergreifend sind, systemübergreifend. Das sind nicht nur deutsche Mythen, sondern das werden bei ihm in seiner Sichtweise zu Weltmythen. Und das ist das, was der Christian Schultheiß auch sehr gut, finde ich, stilistisch auch begreift. Dazu verwendet er auch teilweise bestimmte Schreibtechniken oder man kann sagen Stilimitationen. Ein wichtiges Mittel zum Beispiel ist die Alliteration. Das ist nicht so beschrieben, wie man normalerweise einen Kriegsroman beschreibt.
Er zitiert Wense viel. Es sind O-Töne, könnte man sagen, oder Zitate aus Wenses Werk. Da merkt man noch so ein bisschen, dass Christian Schultheiß ursprünglich ein Hörspiel geplant hat. Er wollte ursprünglich den Stoff zu einem Hörspiel machen, hat sich dann aber doch für einen Roman entschieden. Das Dialogische ist aber geblieben. Und ich finde das ganz toll gelungen in diesem Roman. Das Dialogische gibt dem Ganzen Beweglichkeit, auch Witz. Und es passt auch gut zu dem ewig Beweglichen, das ja auch in dieser Figur Wense liegt. Er ist auch in diesem Roman sehr, sehr viel unterwegs. Er ist eigentlich immer am Laufen.
Ja, absolut. Aber das ist eine Bewegung, die immer an die Grenze des Physischen geht. Also das ist auch eine Idee von Wense, dieses Physische oder dieses Dasein zu überwinden, um dann eine Dimension ins Jenseits aufzumachen. Und wie er wandert, das ist eben, was man als ein ekstatisches Wandern bezeichnen muss. Das wird auch in dem Roman beschrieben, also mit dem französischen Kriegsgefangenen, will er mal eine Wanderung machen und sagt ihm, also du musst da früh aufstehen, du darfst nichts gefrühstückt haben, darfst auch sonst überhaupt nichts essen, trinken ist auch nicht. Und wenn man das alles betreibt und man kraxelt dann auf einen, naja, relativ hohen Berg hoch und zwar nicht auf dem normalen Weg, sondern auf einer Schneise, die man sich auf der Landkarte zieht, dann erschöpft man sich natürlich und dann kommt man in so einen Rauschzustand, ohne dass man jetzt Drogen nimmt oder Pilze geraucht hätte. Aber es ist natürlich die gleiche Ekstasetechnik, die wiederum, das erwähnt der Christian Schultheiß jetzt nicht, solche Ekstasetechniken hat Wense natürlich bei den außereuropäischen Kulturen auch erforscht. Das hat den fasziniert. Und insofern kommt diese Schicht da nochmal hinein. Aber er hat es eben tatsächlich auch in dieser Wanderei praktiziert, die, so wie der Christian Schultheiß das schildert, manchmal ein bisschen grotesk wirken, aber die haben eine bestimmte Methodik und eine bestimmte Zielsetzung.
42.000 Kilometer soll er in seinem Leben gewandert sein, manchmal 40 bis 50 Kilometer am Tag. Das ging früh morgens los und hörte erst spät abends auf. Ein obsessiver Charakter, aber es ist kein obsessiver Roman über einen obsessiven Charakter geworden, finde ich. Was würden Sie sagen? Kann diesen schmalen Roman Wense von Christian Schultheiß nun jeder lesen oder muss man ein Wense-Intimus sein, um das Buch auch gutieren zu können? Also ich würde sagen, der Roman ist toll, jeder kann ihn lesen. Man sollte aber eine gewisse Faszination für solche extremen Charaktere haben.
Das weiß ich gar nicht, ob man eine Faszination schon für diese Charaktere haben muss. Es ist ja eigentlich interessant, dass man diesen Roman so lesen kann und begegnet dann einem solchen Charakter, finde den vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, um dann festzustellen, dass es diesen Hans-Jürgen von der Wense wirklich gegeben hat. Und eigentlich ist das sozusagen ein Schlüsseltext, der einem was anderes aufschließt. Aber das ist, wie das bei guter Literatur ist, gute Literatur kommt aus anderer Literatur. Also sie kommt nicht aus dem Nichts. Und das ist das, was in diesem Roman eigentlich auch klar wird. Und das schließt einem ein Stück weit eben den Hans-Jürgen von der Wense auf und macht vielleicht auch Lust, mal diese Texte, die es ja gibt, die auch publiziert sind. So ist es ja nicht, dass der total unbekannt ist. Aber man kann sich die eben dadurch auch ein Stück weit erschließen. Das macht auch Spaß, den Hans-Jürgen von der Wense zu lesen, nicht nur den Christian Schultheiß.
Also wir empfehlen beides. Wir empfehlen Christian Schultheiß lesen. Sein Debütroman heißt Wense. Erschienen ist er im Berenberg Verlag. Und wir empfehlen Hans-Jürgen von der Wense im Original zu lesen. Bernd Künzig, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Haben auch in Baden-Württemberg die Sommerferien begonnen. Doch was tun, wenn man nicht wegfahren kann oder nicht wegfahren will? Einfach die schönsten Orte in der Region besuchen. Der Freiburger Thomas Binder hat jetzt ein hübsch erzähltes Schwarzwald-Lesebuch vorgelegt. Einen Mix aus Recherche und erzählerischer Ausschmückung. Das reicht von Klosterkultur und Hexenverfolgung über den Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Jedes Kapitel eine eigene, sehr interessante Geschichte, an die sich passende Ausflugstipps anschließen. Das allererste Kapitel ist Trutpert gewidmet, jenem Mann, nach dem das Kloster St. Trutpert im Münstertal benannt ist. Wie der strenge Trutpert zu Tode kam, das hören wir jetzt. Es liest Antje Keil.
Darauf hat Dominikus gewartet. Trutpert ist eingeschlafen. Wie jeden Mittag hat er sich auf der hölzernen Bank ausgestreckt, auf die Seite gedreht und die Augen geschlossen. Dieser fremde, wandernde Mönch mit seinem seltsamen Haarschnitt, diese ständigen Predigten von seinem Gott, die Ermahnungen und Vorhaltungen, wie ein gottgefälliges Leben auszusehen habe. Dominikus will und kann nicht mehr. Noch einmal tauscht er Blicke mit seinem Bruder. In wenigen, zügigen Schritten schleicht er zu Trutpert. Kein Geräusch darf ihn wecken. Dann hebt Dominikus langsam das Beil und lässt es mit voller Wucht niedersausen. Trutpert hat keine Chance, sich zu wehren. Es ist ein feiger und hinterhältiger Mord. Geschehen um das Jahr 640 im Tal des Flüsschens Neumagen, das später Münstertal genannt wird. Der Täter ist einer der Männer, mit denen Trutpert seit mehr als 3 Jahren im Wald lebte und arbeitete. Die Tat ist ein Akt der Verzweiflung. Dominikus wusste keinen anderen Ausweg mehr. Wie konnte es so weit kommen? Was hatte Trutpert seinen Helfern angetan, dass sie ihm nach dem Leben trachteten? Trutpert war ein Mensch, der viel forderte, von sich und von anderen. Zu viel. Es sollte ihm zum Verhängnis werden. 3 Jahre vor seiner Ermordung kommt Trutpert in die Provinz Alamannia. Sein Ziel: Missionierung der Heiden und Verbreitung des Christentums. Trudpert ist wahrscheinlich ein Franke, steht aber in der Tradition irischer Wandermönche. Typisch für Wandermönche sind ein Ledersack auf dem Rücken, eine Eisenglocke und eine Tonsur, bei der die Haare auf der vorderen Hälfte des Kopfes abrasiert sind. So zieht auch Trudpert durch das Land, predigt und versucht, die Einwohner Alemanniens vom christlichen Glauben zu überzeugen. Als er das obere Münstertal durchquert, hat Trudpert eine Eingebung. Hier, in der Wildnis des südlichen Schwarzwalds, am Ufer des Flüsschens Neumagen, will er sesshaft werden und ein Kloster errichten. Es soll das Zentrum des Glaubens für die Umgebung werden. Die Missionierung ist kein einfaches Geschäft. Nicht für Trudpert und auch nicht für die anderen Wandermönche. Davon zeugen die Aufzeichnungen eines Missionars namens Pirmin, der einige Jahrzehnte später durch Alemannien zieht und im Jahr 724 das Kloster Reichenau am Bodensee gründet. Die Predigten Pirmins sind in seinem Pastoralbüchlein festgehalten. Was Pirmin von den Heiden nach ihrer Bekehrung erwartet, ist nichts anderes, als ihr Leben vollständig umzukrempeln. Sie sollen den Gott des Christentums ehren, ihre Feinde lieben und um Vergebung ihrer Sünden bitten. Pirmin fordert zudem, dass sie Ehebruch ebenso meiden wie unanständige Reden. Keiner soll unnötig lachen, niemand fluchen oder sich betrinken. Der neue Glaube verbietet den Müßiggang und ersetzt die Völlerei durch Fasten. Und bei all dem sollen die Bekehrten nicht mürrisch und verdrießlich sein, sondern glücklich und erfüllt. Im südlichen Schwarzwald schließlich findet Trudpert ein Stück Land, auf dem er sich niederlassen will. Es gehört einem gewissen Ottpert. Ottpert ist vom Glauben und der Standfestigkeit Trudperts beeindruckt. Er stellt Trudpert nicht nur sein Land zur Verfügung, sondern auch 6 seiner leibeigenen Arbeiter, um ihm bei der Verwirklichung seiner Pläne zu helfen. Sie sollen Trudpert beim Roden und Bauen in den unwegsamen und abgeschiedenen Wäldern unterstützen. Schon bald stellt sich heraus, dass das Leben mit Trudpert alles andere als einfach ist. Denn Trudpert ist ein Asket. Die harten Arbeiten im Wald, bei jedem Wetter und mit einfachsten Werkzeugen, zehren an den Kräften seiner Helfer. Ablenkung gibt es keine, fernab der Zivilisation. Trotzdem gönnt Trudpert sich und den Seinen keine Erholung. Es entspricht seiner Vorstellung eines gottgefälligen Lebens, nur das zum Überleben Allernotwendigste zu sich zu nehmen. Eine einzige tägliche Mahlzeit am Abend ist erlaubt. Fleisch ist nicht Bestandteil des Speiseplans. Nur Arbeit und tägliche Gebete bestimmen den Tagesablauf. Immer wieder ermahnt Trudpert seine unfreiwilligen Mitstreiter, bei ihren täglichen Mühen nicht nachzulassen. Für seine Helfer, die 6 leibeigenen Ottperts, ist dieses Leben kaum erträglich. Bereits lange vor der Mordtat mehren sich die Spannungen. Die Leibeigenen versuchen, der Arbeit zu entgehen. Trudpert bemerkt das. Er ist bereit zu einem Kompromiss und gewährt seinen Helfern ein Mittagessen als zusätzliche Mahlzeit. Das hilft aber nicht auf Dauer. Immer mehr Hass staut sich bei den Leibeigenen an. Auch nach 3 Jahren ist kein Ende der Mühsal in Sicht. Dominikus hält dieses Leben nicht mehr aus. Er entschließt sich, mit Hilfe seines Bruders dem Martyrium ein Ende zu setzen und Trudpert hinterrücks zu töten. Die Geschichte Trudperts wird ungefähr 170 Jahre nach seiner Ermordung aufgeschrieben. Zuvor wird sie mündlich von Generationen von Waldbrüdern weitergetragen, die Trudperts Lebenswerk nach seinem Tod fortsetzen. Der Bericht hält auch fest, wie es Dominikus und seinem Bruder nach der Tat ergeht. Die beiden irren 3 Tage lang im Wald umher. Am 4. Tag werden sie gefasst. Der Haupttäter, Dominikus, wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Sein Bruder setzt nach der Festnahme seinem Leben selbst ein Ende. Trotz seines frühzeitigen Todes war das Leben Trudperts nicht umsonst. Das Christentum fasst im Schwarzwald Fuß und verdrängt germanische Götter, Heidentum und Aberglauben. Erstmals finden sich im 7. Jahrhundert in alemannischen Gräbern christliche Beigaben. Heidnische Bestattungsbräuche weichen mehr und mehr christlichen Ritualen. Friedhöfe ersetzen Gräberfelder. Die ersten Kirchen werden errichtet. Der Siegeszug des Christentums im Schwarzwald ist nicht mehr aufzuhalten. Die Saat, die Trudpert gepflanzt hat, geht auf. Musik.
Allerfrühestes Mittelalter im Schwarzwald. Wo man es heute noch entdecken kann, das hat Thomas Binder zusammengetragen. Stichwort Kloster St. Trudpert, Zähringer Weg und Tarudunum Rundweg. Mehr dazu und viele andere Geschichten bietet der Band Kämpfen, Leiden, Lieben. Leben im Schwarzwald von den Kelten bis ins 20. Jahrhundert. Erschienen ist er im Südverlag. Sie hören SWR2. Was lesen Autoren? Als ich neulich bei den Heidelberger Literaturtagen war, habe ich all jene Autoren gefragt, die trotz Corona-Gefahr keine Angst hatten, ins Kurpfälzische zu reisen. Auch der Münchner Lyriker Tristan Marquardt war dabei. Er hatte gerade zwei neue Lyrikbände gelesen und die empfiehlt er jetzt weiter.
Also was mich an den Lyrikbänden, die im Frühjahr erschienen sind, total fasziniert hat, ist, dass da nicht nur Bände dabei sind, die ich ästhetisch toll finde, wo ich sozusagen tolle sprachliche Wendungen habe, wie das ja bei Lyrik so oft der Fall ist, sondern dass darunter auch wirklich Bände waren, von denen ich was gelernt habe. Nicht nur Informationen bekommen habe, sondern wirklich Perspektiven erfahren habe, die ich in der Form noch nicht hatte. Und da würde ich zwei Bände sehr hervorheben wollen. Einerseits die Berliner Trilogie von Aras Öhren, neu aufgelegt im Verbrecherverlag Berlin. Und andererseits Lea Schneider, Made in China, beim Verlagshaus Berlin erschienen. Beides sind Bücher, die thematisch funktionieren. Die Berliner Trilogie beschäftigt sich mit einem Berlin der 70er Jahre, einem Kreuzberg der 70er Jahre, wo es sozusagen darum geht, wie sogenannte Gastarbeiter aus türkischen Städten nach Berlin kommen und wie sich die Stadt dadurch verändert und was sie für Erfahrungen machen und was es auch für eine Perspektive von Arbeiterschaft einfach ist. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie ich das noch nicht kennen konnte. Und das werfe ich zum einen mir vor, das werfe ich aber zum anderen auch dem Kulturbetrieb vor, wo ich das Gefühl habe, dass diese Sicht, die ein ganz wichtiger Teil von Deutschland ist, ein ganz wichtiger Teil der deutschen Literaturgeschichte, eigentlich kaum im Zentrum stand. Und man kann dem Verbrecherverlag nur dankbar sein, dass diese Langgedichte, diese erzählenden Langgedichte, in denen wir ganz viele faszinierende Personen und auch ganz viele erschreckende Probleme kennenlernen, jetzt verlegt worden sind. Also eine große, große Leseempfehlung. Ebenso wie Lea Schneiders Buch, das sich mit China auseinandersetzt, mit Reisen durch China und vor allem mit den blinden Flecken, die wir haben, wenn wir auf China schauen, auf Chinas Kultur, auf Chinas Literatur, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Das Buch betont immer wieder, das wusste ich nicht. Das ist eine wiederholende Zeile und es bringt faszinierende Perspektiven, faszinierende Informationen einfach auch, aber vor allem lehrt es uns, unsere eigene Sicht auf China zu hinterfragen und zu fragen, auf welchen Informationen, auf welchen Klischees vielleicht beruht das auch, und es bringt andere Perspektiven und das ist für mich wahnsinnig bereichernd. Es ist zudem hervorragend geschrieben und diese beiden Bücher zusammen sind so ein Schatz des Frühjahrs für mich gewesen.
Der Lyriker Tristan Marquardt empfiehlt die Berliner Trilogie von Aras Öhren, Verbrecherverlag, und den Band Made in China von Lea Schneider, erschienen im Verlagshaus Berlin. Der ganz große Ruhm kam erst posthum. Etwa durch die Publikation des Mammutromans 2666. Diesen Erfolg hat der große chilenische Autor Roberto Bolaño nicht mehr miterlebt. Weil er vergeblich auf eine Organspende wartete, starb er 2003 an einer Leberzirrhose. Bolaño wurde nur 50 Jahre alt. In seinem Nachlass fand man Romane und auch einige Erzählungen. Nun sind drei dieser Erzählungen unter dem Titel Cowboy-Gräber herausgekommen. Ganz typische Bolaño-Geschichten, findet der Kritiker Martin Jimek.
Der chilenische Autor Roberto Bolaño liebte das Fabulieren, wie er seine Art des Erzählens einmal nannte. In all seinen insgesamt viele tausend Seiten umfassenden Romanen und Erzählungen ist ihm die Vermengung von Realität und Fiktion zum Programm geworden. Auch der neueste, aus dem Nachlass herausgegebene Band mit dem Titel Cowboy-Gräber versammelt drei Erzählungen, in denen sich viel Fantastisches aber auch viele Details aus Bolaños Biografie aufspüren lassen. Die erste Erzählung Cowboygräber berichtet von Umzug des 15-jährigen Arturo Bilano, als den sich Roberto Bolaño in vielen seiner Schriften ausgibt, von Chile nach Mexiko.
Ich heiße Arturo und das erste Mal einen Flughafen gesehen habe ich im Jahr 1968. Ich war 15 damals und wusste nicht, ob ich Chilene oder Mexikaner war, machte mir darüber aber keine allzu großen Gedanken. Wir wollten nach Mexiko, um mit meinem Vater zusammenzuleben. Der Umzug aus unserem Haus in das meines Vaters machte mir möglicherweise mehr Angst, als ich zugeben mochte. Außerdem ließ ich bei meinem Fortgang vieles unerledigt. Ich hatte, bevor ich fortging, noch versucht, Nicanor Parra zu treffen. Ich hatte versucht, mit Monika Vargas zu schlafen. Daran erinnere ich mich jetzt und knirsche mit den Zähnen. Vielleicht erinnere ich mich auch nur an mich selbst und sehe mich mit den Zähnen knirschen.
Wie diese Sätze aus dem Anfang der Erzählung »Der Flughafen« sind fast alle Texte Bolaños von enormer Vielschichtigkeit und von abrupten Themenwechseln durchzogen. Wichtig sind für Arturo die Erinnerungen an Aufenthalte auf dem Land im chilenischen Süden. Dort ist er zusammen mit seinem Vater auf einem Landgut eingeladen.
Eines Nachmittags machten wir einen Ausritt. An manchen Tagen erinnere ich mich ganz deutlich an die Stimmen, an das Gelb und Dunkelgrün der Landschaft, an die Vögel, die spärlichen, unglaublich hohen Wolken. An anderen Tagen erinnere ich mich wie durch Nebelschleier, als wäre es ein verwackelter oder mit schadhaftem Filter aufgenommener Film oder als hätte man etwas mit meinem Gehirn gemacht.
Die von wechselnden Stimmungen durchzogenen Erinnerungen bestimmen auch die Gespräche mit dem Vater während des Ausritts. Arturo fragt nach seinen Großeltern, nach seiner Herkunft und muss erfahren, dass sein Großvater ein einfacher Cowboy war und seine Großmutter sogar ein Cowgirl. Arturo wird bewusst, dass er mit seinem Aufbruch nach Mexiko diesen Stammbaum seiner Familie und ihre Cowboygräber verlassen wird. Zwar sagt er einmal, ich bin in Chile geboren und habe mein Leben lang in Chile gelebt. Doch bezieht sich dies, wie bei Roberto Bolaño selbst, auf die ersten 15 Jahre seines Lebens. Danach hat der Autor erst 5 Jahre später wieder seine Heimat betreten. Ausgerechnet in jenem politischen Herbst 1973, als General Pinochet die sozialistische Regierung Salvador Allende's gewaltsam stürzte. Viele Intellektuelle wurden verhaftet, auch Bolaño, den man aber schon nach einer Woche wieder auf freien Fuß setzte. Gleichwohl hat sich dieses Erlebnis so tief in seine Erinnerung eingeprägt, dass er in seinen Schriften in verschiedenen Versionen immer wieder darauf zurückkommt. Eine davon enthält der zweite Prosatext in dem Band Cowboygräber unter dem Titel Vaterland. In 19 episodischen Kurztexten geht es diesmal nicht um Arturo, sondern um Rigoberto Bilano, wiederum ein Pseudonym des Autors. Am Tag des Putsches befindet er sich bei einer Art linksgerichteter Landkommune.
Alles begann vor vielen Jahren, am 11. September 1973 um 7 Uhr morgens in der Bibliothek des Landhauses von Antonio Narváez. Vor meinen von Müdigkeit geröteten Augen lümmelten sich rund 20 Personen auf Sofas und Teppichen. Alle hatten in dieser Nacht bis zum Gehtnichtmehr getrunken und gestritten. Dann stieg ich auf Bitten des Gastgebers auf einen Stuhl und begann, ein Gedicht vorzutragen, um die Stimmung zu heben und die Zeit zu überbrücken. Ich rezitierte aus dem Gedächtnis eines der besten Gedichte von Nicanor Parra. Meine Stimme bebte, meine gestikulierenden Hände zitterten. Ich nahm den 15. Vers in Angriff, als über Radio die Nachricht verbreitet wurde, in Santiago sei ein Militärputsch in vollem Gange.
Die auf diese Passage folgenden ländlichen Szenen sollen zeigen, wie die Nachricht vom Putsch jenseits der Hauptstadt Santiago aufgenommen wird. Es gibt einen Bericht über Inhaftierte in einer Sporthalle, eingestreute Träume und Liebesszenen mit einer gewissen Patricia Arancibia. Die Entstehungszeiten der beiden ersten Cowboygräber-Erzählungen verlaufen parallel zu der Konzeption anderer Bücher, insbesondere zu der des Romans »Die wilden Detektive« von 1998, der wegen seines geradezu artistischen Umgangs mit der Vermischung von Realität und Fiktion große Beachtung findet. Cowboygräber und Vaterland bieten also nicht wirklich Neues. Die dritte unveröffentlichte Erzählung hingegen, mit dem seltsam klingenden Titel »Komödie vom Schrecken von Frankreich«, hält eine Überraschung bereit. Sie stammt aus dem letzten Lebensjahr Bolaños und beginnt damit, dass eine Gruppe von Leuten in einem Strandcafé an der Küste Französisch-Guayanas eine totale Sonnenfinsternis miterlebt. Der Erzähler ist diesmal ein gewisser Diodoro Pilon, ein 17-jähriger angehender Dichter aus der Riege von Roger Bolambo, in dem wieder unschwer ein weiteres alter Ego Bolaños zu erkennen ist. Die Übertragung der Scheinautorenschaft auf einen poetischen Mitstreiter der Gruppe ist nun insofern interessant, als Bolaño in dieser Prosa ausnahmsweise sein Realitäts-Fiktionsspiel verlassen darf. Er war nie in Französisch-Guayana, quasi befreit von der Verantwortung der eigenen Erinnerung gegenüber, kann er nun wirklich einmal eine Geschichte erzählen, ohne unmittelbar selbst darin verwickelt zu sein. So lässt er Diodoro ein absurdes Telefongespräch mit dem französischen Autor André Breton führen. Diodoro soll dessen surrealistischen Untergrundliga beitreten, die in der Kanalisation von Paris lebt und schreibt. Vielleicht wollte Bolaño damit seine Überzeugung von der subversiven Kraft der Literatur zum Ausdruck bringen, vielleicht aber auch seinen Respekt vor einer künstlerischen Strömung, die schon vor knapp 100 Jahren die Vermischung von Erinnerungs- und Fantasiewelten zu ihrem literarisch-künstlerischen Programm erhoben hat. Gegenüber den ersten beiden Erzählungen der Cowboy-Gräber, die viele von Bolaños literarischen Auseinandersetzungen mit sich und seiner Zeit lediglich durch einige Details ergänzen, wird die Geschichte von der Komödie des Schreckens zu einem Muss nicht nur für Bolaño-Leser. Ausnahmsweise kommt der Autor hier einmal ohne seine Fabulierkunst und pseudobiografisches Versteckspiel aus, sondern versetzt uns in einer meisterhaft komponierten Erzählung in die von André Breton angestrebte Aufhebung von Traum und Wirklichkeit in die einzig wahre Realität, in das surreale Reich der Literatur.
Martin Gimek besprach Cowboygräber, drei nachgelassene Erzählungen von Roberto Bolaño. Christian Hansen und Luis Rubi haben den Band aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hansa. Und er ist das Buch der Woche auf swr2.de. Es ist erstaunlich. Deutsch ist tatsächlich die größte Erstsprache in Europa. 18% aller Europäer sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau. Erst danach folgen Italienisch, Englisch und Französisch. Bei so vielen Sprechern verändert sich die deutsche Sprache natürlich permanent. So bleibt sie in Bewegung, so bleibt sie lebendig. Bald aber soll sie ein Museum bekommen. Geht das? Ist das nicht zu statisch? Forum Deutsche Sprache soll das Museum heißen und 2027 eröffnet werden. In Mannheim. Von dort ist mir nun der Linguist Henning Lubin zugeschaltet. Er ist Leiter des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache und als solcher für die inhaltliche Ausgestaltung des Museums zuständig. Guten Tag, Herr Lubin.
Guten Tag.
Ja, Herr Lubin, Deutsch spricht man nicht nur bei uns. Ist das Forum Deutsche Sprache denn nun ein rein deutsches Projekt oder werden auch die Deutschvarianten der anderen Länder mit berücksichtigt?
Die werden auch mit berücksichtigt. Das geht eigentlich gar nicht anders, dass man Deutsch in seiner Gesamtheit betrachtet, denn die Übergänge halten sich nicht an Staatsgrenzen. Und insofern ist es wichtig, diese ganzen Länder, die Sie auch gerade schon genannt haben, auch mit hinzuzuziehen und dabei auch zu beteiligen, ganz konkret, wenn es darum geht, Ausstellungsangebote zu entwickeln.
Man hat auch die Möglichkeit, als Besucherin und Besucher eine Sprachspende abzugeben, habe ich gelesen. Was genau ist das? Wie funktioniert das?
Ja, das ist wirklich die ganz große Besonderheit dieses Projekts. Sprachmuseen gibt es ja schon einige andere, für die deutsche Sprache ein paar kleinere, auch sehr schöne. Aber in diesem Museum wird eben neben der Ausstellung der deutschen Sprache auch die Erhebung, die Dokumentation eine wichtige Rolle spielen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir wissen zwar eine Menge über die deutsche Sprache, aber wir wissen sehr, sehr vieles auch nicht darüber, wie sie tatsächlich bei den Menschen heute im Alltag gesprochen wird. Das hat damit zu tun, dass wir nun mal nicht zu Hause bei den Leuten einfach irgendetwas etwas aufnehmen können. Und deshalb haben wir uns überlegt, all diejenigen, die in dieses Forum kommen werden, um die Ausstellung zu sehen, auch darum zu bitten, an Spracherhebungen teilzunehmen. Zum Beispiel, dass sie ihre eigene Sprachbiografie erzählen. Vielleicht auch, an was sie sich erinnern beim Sprachenlernen überhaupt. Welche Impulse und Einflüsse sie hatten. Oder zum Beispiel Social-Media-Daten, dass sie uns erlauben, ein paar ihrer WhatsApp-Texte downzuloaden. An denen sind wir sehr interessiert, die sind sehr schwer zu bekommen.
Das Gebäude für das Forum Deutsche Sprache, wie auch für die erste Dauerausstellung, die wird Ihnen von der Heidelberger Klaus-Tschirrer-Stiftung geschenkt. Das ist ja wirklich ein fantastisches Geschenk. Und diese erste Dauerausstellung, die soll sich mit der Sprache eines Menschen im Laufe seines Lebens befassen. Auch da geht es ja um sprachlichen Wandel, oder? Können Sie uns diesen Lebenslauf einer Sprache kurz skizzieren?
Ja, also das ist tatsächlich die Grundidee. Wir hatten uns überlegt, mit welcher Geschichte bauen wir die Ausstellung auf. Sehr naheliegend ist ja, die Geschichte der deutschen Sprache als solche heranzuziehen. Aber wir haben uns überlegt, dass auch ein sehr direkter Zugang darin bestehen könnte, eben den gesamten Lebenszyklus eines Menschen in den Blick zu nehmen. An das Sprachelernen als Kleinkind. Der erste Kontakt mit der Schriftsprache im vorschulischen Alter, dann in der Schule, das Erlernen von Lesen und Schreiben. Und das Ganze durchzieht in der Tat ja das ganze Leben. Denken Sie an die berufliche Ausbildung, die ist in einem hohen Maße daran gebunden, dass wir eine Fachsprache erlernen. Das Ganze geht weiter bis ins Alter, wenn vielleicht aufgrund von Erkrankungen, Schlaganfällen oder ähnlichen auch Sprachabbau zu verzeichnen ist. All das sind hochinteressante Themen, die man mit bestimmten Lebenszyklen in Verbindung bringen kann. Und das haben wir uns überlegt, als eine Grundlinie in diese Ausstellung einzubringen.
Auch Literatur arbeitet ja mit diesen verschiedenen Sprachschichten, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel gibt es den Lyriker Ulf Stolterfurt, der seine Lyrik Fachsprachen nennt und mit Fachsprachen ganz dezidiert spielt. Oder wir haben inzwischen auch sehr viele Romane, die sich mit Altersdemenz beschäftigen. Ja, das hat natürlich auch mit dem demografischen Wandel zu tun. Und da lesen wir im Roman vom sprachlichen Verfall. Da vergessen die Figuren dann Wörter oder sie verwenden die falsch oder sie verdrehen Silben. Welche Rolle werden denn Bücher, also Belletristik, im Forum Deutsche Sprache spielen? Forschen Sie auch an Belletristik oder ist das kein wissenschaftlich belastbares Material?
Doch, das ist es selbstverständlich. Allerdings aus sprachwissenschaftlicher Richtung ist die literarische Sprache eine Variante unter anderem auch. Wir setzen sie nicht an die Spitze einer Pyramide und alles andere sind sozusagen Abweichungen und Schrumpfformen davon, sondern wir interessieren uns dafür, wie auch in anderen sprachlichen Bereichen die Systematik aussieht, welche Eigenschaften dort vorliegen. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann stellt man fest, auch da sind teilweise hochkreative Bildungen, differenzierte Formulierungen, die eben nur in diesem Bereich tatsächlich vorkommen. Nehmen Sie die Jugendsprache oder nehmen Sie den Bereich auch von Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, wo sie ja manchmal mit ganz besonderen Konstruktionen konfrontiert werden, die aber auch ihre eigene Logik aufweisen.
Ja, in der Belletristik gibt es inzwischen auch viele Texte von Migranten. Also der sehr bekannte Roman Kanaksprak von Feridun Saymoglu, der ist schon 25 Jahre alt inzwischen. Doch auch jetzt vor kurzem erst, 2016, gab es beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt nochmal eine heiße Diskussion darum, ob der Text des israelischen Autors Toma Gadi eigentlich wirklich deutsch sei. Der las da einen Auszug aus seinem Roman, der nun auch noch ausgerechnet Broken German heißt. Und der war absolut verständlich, aber der war eben bewusst in migrantischem Deutsch geschrieben, also einem Deutsch voller kleiner Fehler. Sowas würde also auch einen Platz im Forum Deutsche Sprache finden. Ja, sie sind nicht ganz und gar dem Deutsch des Duden verpflichtet.
Nein, keineswegs, denn es ist nun mal die sprachliche Wirklichkeit in Deutschland, in den anderen Ländern des deutschsprachigen Raums ganz genauso, dass wir da eine große sprachliche Vielfalt heute verzeichnen können. Und das Forum Deutsche Sprache wird ja in Mannheim entstehen. Mannheim ist sehr stark durch Migration geprägt. Und wir brauchen nur aus der Tür unseres in der Innenstadt gelegenen Instituts zu treten. Und wir werden damit konfrontiert, wie eben die deutsche Sprache sich verändert aufgrund dieses migrantischen Einflusses. Und Sie haben eben Beispiele dafür gebracht, dass auch Literatur keineswegs nur an die Muttersprache, an die muttersprachliche Kompetenz gebunden sein muss, sondern auch von Menschen produziert werden kann. Da gibt es ja eine ganze Reihe von hochinteressanten, beeindruckenden Beispielen, die ursprünglich Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. Ich denke da zum Beispiel auch an die japanische Autorin Yoko Tawada, die ja erst als junge Erwachsene überhaupt Deutsch gelernt hat und heute Bücher in deutscher Sprache verfasst. Man muss einfach sehen, eine Sprache wie das Deutsche, eine der ganz großen Sprachen, ist eine Sprache, die der ganzen Menschheit auch gehört. Es gibt 100 Millionen Deutschsprecher, die Deutsch als Muttersprache beherrschen, aber auch schätzungsweise 100 Millionen diesmal als Fremdsprache gelernt haben. Und das ist es eben, was eine große, ausgebaute Sprache ausmacht, die Vielfalt ihrer Nutzungsformen, die komplexe Schichtung und die Art und Weise, wie in all diesen Bereichen sie dann auch tatsächlich benutzt wird und wo jeweils dann auch Besonderheiten festgestellt werden können.
Sie sagten gerade Mannheim. Ja, Mannheim nennt sich ja ganz selbstbewusst die Hauptstadt der deutschen Sprache. Aber zum Beispiel die Duden-Redaktion ist vor ein paar Jahren von Mannheim nach Berlin gezogen. Da fragt man sich schon, müsste so ein Museum für deutsche Sprache nicht eigentlich in Berlin eröffnet werden?
Ich glaube, Mannheim ist der ideale Ort dafür. Das hat nicht nur damit zu tun, dass es hier eine Stadtverwaltung, eine Stadtspitze gibt, die ein hochrepräsentatives Grundstück direkt am Neckar für den Zweck eines solchen Forums zur Verfügung stellt. Man könnte das auch einem Investoren teuer verkaufen. Nein, es wird uns unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Mannheim ist natürlich auch sehr gut erreichbar, aber Mannheim steht eben auch dafür, keine Hauptstadt zu sein, keine Landeshauptstadt, keine Bundeshauptstadt gar. Denn es wird damit natürlich zum Ausdruck gebracht, dass die deutsche Sprache eine, wie wir in der Linguistik sagen, plurizentrische Sprache ist. Sie wird nun mal in 6 Ländern und noch einer weiteren Region in Bozen, Südtirol, als Amtssprache verwendet. Und wir können nicht ein solches Forum konzipieren, ohne diese Vielfalt dabei in den Blick zu nehmen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und hat die deutsche Sprache auch immer ausgemacht. Insofern würde ich sagen, Mannheim ist auch deshalb der ideale Ort, weil es eben gerade nicht Berlin ist.
Ja, das ist Föderalismus im besten Sinne. Aber eine Frage habe ich doch noch. Warum brauchen wir so ein Forum deutsche Sprache eigentlich gerade jetzt? Wir erleben ja nun das Erstarken des Deutschnationalismus an allen Ecken und Enden. Sollte man sich damit Bekenntnissen zum Deutschen nicht lieber ein bisschen zurückhalten?
Nein, es gibt keinen Grund, sich damit zurückzuhalten. Aber wir müssen, glaube ich, sehr darauf achten, dass sie nicht instrumentalisiert wird. Es ist durchaus so, wenn Sie sich anschauen, wie die im Bundestag vertretenen Parteien mit der deutschen Sprache in ihren Parteiprogrammen umgehen, sie bei einer der Parteien, nämlich der AfD, eine ganz, ganz stark ausgeprägte Ausrichtung auf die deutsche Sprache und die damit verbundene Identität feststellen können. Das führt dazu, dass eben von der AfD auch eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen in den Landesparlamenten, auch im Bundestag eingebracht werden, die sprachliche Themen zum Gegenstand haben. Und das so ein bisschen für sich dadurch monopolisiert wird. Ich glaube, wir müssen dem auch etwas entgegensetzen, in dem Sinne, dass wir sagen, die deutsche Sprache gehört allen und nicht allen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern, sondern allen, die sie sprechen, lernen und lernen wollen. Und wir können sehr gut zeigen, dass mit einem Forum der deutschen Sprache in Mannheim eine Vermittlung gelingt, die die Vielfalt, die Internationalität der deutschen Sprache und eben auch ihre Varianz, ihre Dynamik und die Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Kommunikationssituationen anzupassen, dokumentiert werden kann.
Das klingt sehr gut. Professor Henning Lubin, Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Borchert.
Eine Stunde Literatur. Die Sendung geht jetzt langsam zu Ende. Heute haben wir besprochen den neuen Roman von Robert Seethaler, Der letzte Satz, Hansa Berlin. Christian Schultheis Debütroman Wense, Bärenberg Verlag. Und Cowboygräber, 3 Erzählungen von Roberto Bolaño, Hansa Verlag. Außerdem gab es eine Lesung aus Thomas Binders Schwarzwaldbuch Kämpfen, Leiden, Lieben. Und ein Gespräch zur deutschen Sprache mit dem Linguisten Henning Lubin sowie Lesetipps von dem Lyriker Tristan Marquardt. Die Musik dazu kam vom Album Auf allen 7 Meeren vom Dirk Blümlein TZ. Wenn Sie sich jetzt nicht alles merken konnten, alle Buchtitel und Rezensionen stehen auch auf unserer Homepage swr2.de und sind über die SWR-App zu finden.
Jetzt folgt das Aktuelle vom Tag und um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir ein Stück von Lothar Trolle. Der lange Titel lautet Annas zweite Erschaffung der Welt oder Die 81 Minuten des Fräulein A. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.